Buonasera, al secondo tentativo dovremmo esserci. Per tutti coloro che ancora sono in piedi ho una pessima notizia, e cioè o ci aiutiamo, per cui se vedete sedie ancora libere alzate la mano e cerchiamo di farvi sedere, altrimenti sarà difficile perché abbiamo finito le sedie. Ora, o è il social networking che funziona così bene da raccogliere così tante persone, probabilmente è quello. Con quale sistema siate arrivati, questo sarebbe assolutamente interessante saperlo. Vi do semplicemente il benvenuto a questa prima serata di questi tre eventi di aggiunta ai Science Café estivi, che in questa occasione sono organizzati insieme al TIS Innovation Park, con i quali abbiamo concordato le tematiche. È bellissimo vedere una platea così numerosa, speriamo che questo consenta comunque di discutere, probabilmente secondo canali un po' differenti da quelli ai quali siamo abituati. Di solito siamo comunità un po' più ristrette, un po' più intime. Ne approfitto per darvi un paio di informazioni. La più importante forse è quella che vi invitiamo a compilare questi cartoncini che trovate sui tavoli. Se non ce ne sono a sufficienza, sono sul bancone là in fondo, che ci permettono di raccogliere i vostri dati e poter inviare quindi le newsletter anche successivamente. L'altra informazione è riguardante la lingua che stiamo usando. Io in questo momento sto parlando italiano, gli ospiti che tra poco vi racconteranno il loro punto di vista e cercheranno di scambiarlo con voi invece sono di lingua tedesca. Non è prevista una traduzione simultanea, se qualcuno avesse difficoltà con l'una o con l'altra a livello di comprensione fate un cenno che cercheremo di fare qualche riassunto in modo assolutamente spontaneo. Le domande in qualsiasi lingua arriveranno saranno benvenute. La serata è filmata, come potrete vedere, e vengono anche scattate numerose fotografie che troverete nei prossimi giorni sul sito http://tower.eurac.edu. E una sintesi di questa serata andrà in onda anche in radio, su Radio Tandem, sabato mattina alle 11:45, mentre il DJ set di DJ Mam andrà in onda alle 22:30, alle 10:30 di sera. Rudy sta disegnando e probabilmente trarrà spunto anche dalla platea così folta e poi alla fine vedremo le sue vignette. Ecco, questo mi pare quanto, non mi resta che presentarvi la nostra moderatrice di questa sera, che è giornalista scientifica alla Bayerischer Rundfunk, si chiama Yvonne Meyer e vi accompagnerà in questa serata di dibattito sui social network. Grazie.
Herzlich willkommen. Ich kann leider kein einziges Wort Italienisch außer Gelato. Deswegen, wie gesagt, wer nicht alles versteht, einmal winken. Heute ist unser Thema Internet, Google, Facebook, Twitter. Vielleicht zuerst, bevor wir loslegen, eine kleine Frage ins Publikum. Wer ist denn alles Mitglied bei Facebook? Leute auf dem Podium dürfen auch strecken. Ja, ganz schön viele. Und wenn wir noch jüngere Leute fragen würden, so zwischen 14 und 19, da würden wahrscheinlich fast alle Hände hochgehen. Zumindest weiß man, dass 80% aller dieser Jugendlichen jeden Tag auf eine Online-Plattform gehen, Fotos hochladen, irgendwelche lustigen Kommentare hinterlassen, wie bin auf dem Podium mit Markus Beckedahl in Bozen, könnte ich jetzt heute zum Beispiel sagen. Und das Erstaunliche daran, diese Art der Internetnutzung, die gibt es eigentlich erst ungefähr seit 2004. Und die hat doch ganz schön viel verändert. Und darum fragen wir uns heute, wo verläuft denn da die Grenze noch zwischen Privat- und Öffentlichkeit? Verändert es die Arbeitswelt? Und kann man damit auch was verdienen, wenn man nicht gerade Google oder Facebook heißt? Und ich stelle ganz kurz unsere Gäste vor. Hier ganz außen Patrick Lambert. Er ist freier Mitarbeiter an der ICT-Abteilung, spreche ich es richtig aus, hier an der Freien Universität in Bozen und lebt in Südtirol. Er ist unser Informatiker am Tisch und unterrichtet auch Computertechnik an der Landesschule für Handwerk und Industrie. Dann Zettelsalat. Thomas Mohr hier zu meiner Seite. Er beschäftigt sich mit digitalem Marketing und Kommunikation im Netz, hat in Ingolstadt bei Audi und Volkswagen gearbeitet und war als Student Mitbegründer von Südstern. Eine Art Facebook, aber es ist ein Netzwerk der Südtiroler im Ausland. werden wir nachher noch ein bisschen mehr davon hören. Und in der Mitte sitzt Markus Beckedahl, einer der wichtigsten Blogger im deutschsprachigen Raum, und zwar zum Thema Politik und digitale Gesellschaft. Gründete den Blog netzpolitik.org, den vielleicht ein paar kennen, 2002 und ist der einzige von uns Vieren mit einem Wikipedia-Eintrag. Also er wird nie mehr aus dem Internet verschwinden können. Ich fange direkt an, ich mache eine kleine Runde hier vorne. Herr Beckedahl, Sie haben 2002 den Blog gegründet. Hätten Sie gedacht, dass man mal mit dem Internet, vielleicht jetzt nicht mit Ihrem, aber mit sowas wie Facebook Millionen verdienen kann?
Naja, vor 2002 gab es die New Economy. Da haben auch eine ganze Menge Menschen Millionen und Milliarden verdient, auch wenn die Projekte nicht funktionierten. Ein paar meiner Verwandten haben dann auch in diese Firmen dann investiert und Aktien gekauft. Da ist ein Teil meines Erbes wahrscheinlich mit draufgegangen. Aber also mit dem Internet kann man eigentlich von Anfang an Geld verdienen, wenn man möchte, wenn man eine gute Idee hat.
Jetzt ist ja so, dass die Jugendlichen von heute, ich habe es ja vorher schon angedeutet, mit diesem Internet, das für vielleicht auch viele Ältere so ein bisschen ein schwammiges Ding in einer virtuellen Luft ist, aufwachsen. Kommen die Erwachsenen damit eigentlich, also die in Anführungszeichen Erwachsenen, damit zurecht? Sie hatten sowas angedeutet, dass Politiker da manchmal über Dinge reden, von denen sie vielleicht nicht so viel wissen vielleicht.
Also ich glaube, wir haben eine digitale Spaltung. Also das glaube ich nicht nur, das weiß ich oder bin ich mir ziemlich sicher. Und zwar verläuft diese digitale Spaltung in etwa, ja mittlerweile ist ein bisschen so gewachsen, so um das Alter 40. Die unter 40-Jährigen, die sind teilweise schon mit dem C64 aufgewachsen. Sie haben Computer eigentlich immer schon in ihrem Leben gehabt. Wenn sie nicht selbst einen hatten, dann war es ganz normal, dass ihre Freunde einen Computer hatten. Und die über 40-Jährigen, das ist so die Elterngeneration, die haben das nicht unbedingt gehabt. So. Und dann haben wir noch die über 60-Jährigen, die sogenannten Silver Surfer. Die sind mittlerweile mehr im Netz aktiv als so die 45- bis 60-Jährigen. Die 45- bis 60-Jährigen, da habe ich oftmals das Gefühl, wenn die nicht unbedingt bei der Arbeit mit Computern in Berührung kommen, dann haben die alle noch die Hoffnung, dass das an ihnen vorübergeht, bis sie irgendwie in Rente gehen. Und das ist auch das Alter, wo zumindest in Deutschland so das Durchschnittsalter der Politiker ist. So, die haben alle noch die Hoffnung so, naja, das geht noch an ihnen vorüber. Also unser ehemaliger Wirtschaftsminister Michael Kloß, der hat mal ein grandioses Interview gegeben, da meinte er so, ja, das mit dem Handy wäre schon schwer und das Internet lernt er in Rente. Da ist er jetzt angekommen. Und die Silver Surfer, die in Rente sind, die sind mehr im Netz aktiv als so diese 45- bis 60-Jährigen, weil die haben keine andere Möglichkeit mehr, als mit ihren Enkeln übers Internet zu kommunizieren. Also das ist so meine Vermutung, warum. Also A, die haben viel Zeit, im Fernsehen läuft nichts, also zumindest im deutschen Fernsehen, da verblödet man, das ist auch mittlerweile allseits bekannt. Also gehen sie ins Netz, buchen da Reisen, stellen fest, dass sie ja ganz viel Bequemlichkeiten dort haben und na, sie können halt mit ihren Enkeln kommunizieren.
Jetzt ist ja aber auch so, dass man das Gefühl hat, die Enkel machen sich auch weniger Gedanken über Datenschutz als zumindest die Eltern. Jetzt ist es ja so, dass in Deutschland eine große Debatte über diese Google Street View ist, also dass Straßenzüge fotografiert werden oder dass Facebook wie irre Daten sammelt. Muss man sich um den Datenschutz im Internet so schrecklich Sorgen machen oder ist es vielleicht irgendwas, worüber Leute reden, die vielleicht es nicht ganz durchschauen?
Ja, man muss sich über den Datenschutz Sorgen machen. Also die Google Street View Debatte in Deutschland, die ist total surreal geworden. Man hat manchmal das Gefühl, dass so ganz viele Leute denken, Google hat so ein 24-Stunden-Videoüberwachungssystem gerade da installiert und filmt die ganze Zeit so 24 Stunden am Tag irgendwie unsere Häuserzüge und was da alles passiert. Das ist natürlich nicht so. Also die fotografieren einmal alle paar Jahre da unsere Häuserzüge und das kommt ins Netz. Und wenn ich mich mit Jüngeren unterhalte, und ich bin ja auch noch relativ jung, ich habe nicht das Gefühl, dass die Jüngeren Datenschutz überhaupt gar nicht mögen und nicht akzeptieren. Ich glaube, das Bewusstsein auch bei jungen Menschen ist sehr groß und ich glaube, insgesamt gibt es da auch wiederum einen Split innerhalb der Gesellschaft. der jetzt nicht zwischen jung und alt geht, sondern zwischen denjenigen, die halt sagen, ja, ich habe doch nichts zu verbergen, auf der einen Seite, und auf der anderen Seite diejenigen, die vielleicht schon mal Opfer geworden sind von Identitätsdiebstahl oder Stalking oder sonst wie oder generell ein höheres Bewusstsein haben. Und ich glaube auch, dass ältere Menschen vielleicht ein bisschen mehr ängstlicher mit diesen neuen Technologien sich auseinandersetzen, auch schon immer noch so denken, naja, was könnte da alles passieren? Und junge Menschen ein bisschen experimenteller da reingehen, mal überall die Knöpfe drücken und dann halt learning by doing, sich gegenseitig beibringen, okay, das sollte man nicht machen und da sollte man ein bisschen mehr aufpassen, weil wer bringt denn das bei? Also die Lehrer sind alle vollkommen überfordert in den Schulen, die Eltern sind überfordert und die Jugendlichen müssen sich halt selbst Medienkompetenz beibringen.
Jetzt ist es so, Thomas Mohr, Sie haben eine Art Facebook für die Südtiroler im Ausland gegründet. Sind Sie auch eine Datenkrake?
Nein, wir nehmen Privacy sehr, sehr ernst. Im Gegensatz zu Facebook haben wir ein geschlossenes Netzwerk. Das heißt, wir kontrollieren sehr genau, wer da aufgenommen wird. Es gibt auch Aufnahmekriterien, das wird alles sehr streng kontrolliert. Und dann haben wir praktisch auch so eine 2 Stufen Privacy, also es gibt gewisse Daten, die sind für jedes Mitglied sichtbar, sind insgesamt jetzt 1300 Südtiroler im Ausland und dann gibt es Daten, wo ich ganz normal wie bei Facebook eine Freundschaftsanfrage stellen muss und dann sieht mein Gegenüber eben auch meine Telefonnummer und meine E-Mail-Adresse und so weiter.
Jetzt ist es ja ein ganz spezielles Netzwerk für, wenn ich es richtig im Kopf habe, Südtiroler, die seit mindestens 2 Jahren nicht mehr in Südtirol leben, genau, und arbeiten. Wieso sollen denn Leute auf sich bei Südstern noch anmelden, wenn sie doch eigentlich so viele andere Möglichkeiten hätten, sich zu vernetzen?
Ja, ich glaube, das liegt sehr stark in der Südtiroler Geschichte auch verwurzelt. Die ist ja einzigartig, die Leute halten zusammen, die Leute lieben ihre Heimat. Und gerade wenn sie dann im Ausland sind und weit weg und nicht mehr so viel Kontakt haben, dann ist es für sie schön, auch mal einen Südtiroler irgendwo im Ausland zu treffen. Nicht? Also was über die Plattform passiert, da werden dann Veranstaltungen organisiert in London, in Tokio, in Shanghai und so weiter. Und ohne diese Plattform wären viele dieser Begegnungen nicht zustande gekommen. Nicht? Und es entwickelt sich da gerade sehr viel. Auch von den Leuten selbst kommen dann die Anregungen. Wir hätten zum Beispiel nie gedacht, dass sich die wollen auch in Fachgruppen zusammenschließen. Nicht? Jetzt haben wir erste Fachgruppen gegründet. Das heißt, es ist nicht mehr nur ein Spaßnetzwerk, sondern es gibt 2 Planeten, nennen wir das. Südstander müssen das natürlich Planeten sein. Einer ist zum Thema Hightech und Engineering, der andere zum Thema erneuerbare Energien. Und da kommen jetzt auch die ersten Veranstaltungen. Und da passiert auch sehr viel Wissenstransfer nach Südtirol zurück und auch umgekehrt. Also sehr, sehr, sehr spannend, was da im Moment passiert.
Wie ist es mit Unternehmen in Südtirol, die vielleicht rückkehrwillige Südtiroler von Ihnen auf der Plattform vielleicht sich schnappen würden wollen? Gibt es da Kontakte?
Ja, da gibt es, also wir haben da praktisch, es gibt die Südstern-Partnerschaften, es sind insgesamt 50 Südtiroler Unternehmen, die Südstern unterstützen und die haben dann auch die Möglichkeit, mit diesen Leuten in Kontakt zu treten und im Jobcenter Annoncen aufzugeben. Ne? Und wir haben circa so 1 bis 2 Dutzend gute, also hochkarätige, hochqualifizierte Leute sind wieder zurückgekommen über diese Plattform. Wobei das jetzt nicht der einzige Zweck ist. Wir wollen die Leute nicht alle wieder zurückkamen.
Patrick Lambert, jetzt haben wir hier 2 Leute, die sich da ja sehr engagieren, die keine Informatiker sind. Sind Sie bald arbeitslos?
Nein, das sicherlich nicht. Diese Plattformen schaffen auch Arbeit. Zuerst einmal, man muss diese Plattformen schaffen. Also da muss man schon arbeiten. Und natürlich sensibilisieren solche Plattformen auch größere Firmen und sagen, ja, Social Networking könnte auch für die Firma selbst interessant werden. Wir sprechen hier von großen Firmen. die einfach sagen, die Kommunikation untereinander in der Firma ist stagniert sozusagen und wir sollten die Kommunikation verstärken und über ein Social Networking in der Firma eben neue Informationen über andere Mitarbeiter mitbekommen, die man sonst nie erfahren würde.
Sozusagen Facebook für die Firma.
Sozusagen Facebook für die Firma, ja, auf jeden Fall.
Läuft man da nicht Gefahr, dass die Leute sich dann nur noch über wer geht mit zum Mittagessen austauschen?
Nein, also die Grundidee, also von der Firmenperspektive ist natürlich, welche Kompetenzen haben die Mitarbeiter? Es gibt manchmal versteckte Kompetenzen, also ich bin zwar Programmierer, kann aber sehr gut, ich weiß nicht, im PR was machen oder im Photoshop oder irgendwelche Dinge, die normalerweise ich in der Firma nicht mache. Und diese Informationen gehen verloren. Diese Informationen kennen höchstens die Mitarbeiter, die mit mir im Büro zusammenarbeiten und niemand anders. Okay? Nehmen wir an, jetzt gibt es eine Abteilung, die 5 Büros weiter drüben ist, die weiß nicht, dass ich gewisse Dinge kann, aber sie suchen einen Mitarbeiter, der genau das oder solch ein Profil eben hat. Wenn man jetzt ein Facebook für Firmen hat, wo eben solche Informationen aufgelistet sind, dann findet man diese Informationen schneller. Und es entstehen Partnerschaften in der Firma intern, die sonst nie entstehen würden.
Jetzt hat der Herr Beckendahl aber gesagt, dass ganz viele so über 40 gar nicht so genau wissen, wie so soziale Medien funktionieren. Wie ist denn das, wenn man auf Firmen oder wenn Sie auf Firmen zugehen und sagen, hey, das könnte was für euch sein? Ist das ein großes Fragezeichen bei den Leuten?
Ja, also viele Firmen sagen zuerst nein, das ist uns zu gefährlich, weil viele verbinden eben mit Social Networking nur Freizeit und Zeit verlieren während der Arbeit. Also das ist eben nicht so. Andere Firmen dagegen sagen, ja, wir probieren es mal. Und von mir aus gesehen gibt es eben die Firma, die von oben bestimmt und sagt, ja, wir führen jetzt Social Networking ein. Das kann funktionieren. Aber das Problem ist natürlich, dass in der Firma selbst die Mitarbeiter eine gewisse Akzeptanz haben müssen für das Produkt, also für unser Social Network in der Firma. Wenn eine gewisse Schwelle erreicht worden ist, nehmen wir an 40%, 50% von den Mitarbeitern, die das dann aktiv nutzen, dann ist das ähnlich wie bei Facebook, das ist wie ein Strudel, dann kommen langsam alle anderen Mitarbeiter mit. Und da fühlt man sich irgendwie gezwungen, in einem zweiten Moment zu sagen, ich kann nicht da draußen bleiben, da sind ja alle schon drin. Ich zum Beispiel habe meinen Facebook-Account vor 3 Monaten erstellt. Ich habe mich immer geweigert, Facebook-Accounts zu erstellen. Aber nach einer Weile hieß es von einer Seite, bitte mach das, von der anderen Seite, bitte mach das. Und dann sagte ich, naja, probieren wir es mal. Und sowas kann auch in der Firma passieren.
Herr Beckedahl, wie ist denn das mit Datenschutz dann in der Firma, wenn man so halb gezwungen mitgerissen wird und dann auf einmal vielleicht in einem Umfeld Sachen präsentieren muss, von denen man vielleicht doch nicht will, dass der Kollege 5 Büros weiter das weiß? Wie würden Sie das einschätzen?
Ja, es kommt erstmal darauf an, ob man das jetzt auf Facebook machen muss oder auf so einem firmeninternen Social Network. Also ich würde sagen, Medienkompetenz, also das bewusste Preisgeben von Daten, der kompetente Umgang mit diesen Medien, das ist erstmal eine Voraussetzung. Das bedeutet halt eine ganze Menge Schulung oder Wissensvermittlung, ansonsten Trial and Error. Und ansonsten sollte man natürlich sich auch erstmal mit den Datenschutzeinstellungen von jeder Plattform beschäftigen. Wenn es jetzt hier hauptsächlich um so Firmen, Unternehmens 2.0-Lösungen, wie sie alle heißen, irgendwie geht, dann schreibt man ja nicht seine Hobbys irgendwie da rein, sondern man schreibt halt rein, ich kenne mich mit PR aus und mit PowerPoint und mit sonst irgendwie und nicht, was man so für Lieblingsfilme hat.
Das heißt, die Verantwortung liegt dann doch immer bei dem User selbst, sowohl firmenintern wie auch in der freien Internetwelt?
Jein. Also natürlich haben die Nutzer eine sehr hohe Verantwortung, aber die hohe Verantwortung haben sie vor allen Dingen, weil wir auch eine komplexe Datenschutzgesetzgebung haben. Also so Unternehmen wie Google und Facebook, die sitzen in den USA, die unterstehen nicht deutschem Datenschutzrecht. In Deutschland haben wir ein sehr starkes Datenschutzrecht, was so die Firmen sehr stark gängelt. Die dürfen nicht alles damit machen. Da beschweren sich dann die deutschen Firmen darüber. Aber naja, wenn die Firmen halt in den USA sitzen, dann dürfen die mit unseren Daten machen, was sie wollen. Und das ist ein großes Problem. Das muss man mal politisch langsam mal ändern. Weil vor 10 Jahren hat die EU zusammen mit den USA das sogenannte Safe Harbor Abkommen, der sichere Hafen, geschaffen, der halt so den unkontrollierten Austausch von Daten ermöglicht. Und dieses Abkommen wird jetzt bald 10 Jahre alt. Und das sollte man mal nachverhandeln, weil es zeigt sich, dass halt unsere ganzen Datenschutzregelungen, die in Europa sehr stark sind, einfach ausgehebelt werden und da überhaupt gar nicht mehr gelten.
Vielleicht kurz bevor wir in die Runde gehen, ist das Internet gut oder schlecht jetzt? Einmal reihum.
Gut.
Super.
Ja, das ist sensationell.
Wunderbar. Gibt es schon erste Fragen an die Herren? Also ich habe auch noch welche, aber ich will ja nicht die ganze Zeit reden. Wer hat denn Angst vor Facebook, Datenschutz? Ha, ich schon. Wie, vielleicht noch mal ein anderes Thema, vielleicht auch ein bisschen darüber hinaus. Wie kann man denn im Internet Geld verdienen? Also es gibt ja viele, die mit dem Internet hoffen, Geld verdienen zu können, und es funktioniert vielleicht nicht. Wie würden Sie das denn sehen? Kann man mit dem Internet Geld verdienen?
Mit dem Internet kann man, wie mit vielen anderen Dingen, auch Geld verdienen. Man hört immer die riesengroßen Projekte, die Millionen machen, die Venture Capital kriegen und so weiter und so fort. Das ist das, was wir von den Medien hören. Aber ich denke, unter 50 Startups schafft es vielleicht nur dieses eine oder nicht mal das eine, wirklich das große Geld zu verdienen. Trotzdem gibt es viele kleine Möglichkeiten auch. Ne? Das muss ja nicht gleich die Millionenfirma sein. Ich denke, um ein lokales Beispiel zu nehmen, der Tourismus ist und das Internet. Ne? Da gibt es sehr viele Möglichkeiten. Ich glaube, da können einige Menschen mittlerweile in Südtirol auch davon leben. Und es gibt überall Beispiele, wo Geld verdient werden kann. Besonders auch zum Beispiel der Non-Profit-Sektor kann durch die Möglichkeiten des Internet jetzt an ganz neue Quellen kommen, wenn es kreative Aktionen gibt und so weiter. Also ich glaube, es gibt sehr viele Nischen, die noch unbesetzt sind, und man kann mit dem Internet sehr wohl Geld verdienen, allerdings die Millionen machen die paar wenigen.
Das heißt, es ist aber für die meisten im Prinzip eine Ergänzung zu dem Geschäft, das sie eh schon zu Hause, zum Beispiel in Bozen vor Ort machen und sagen, wir versuchen es übers Internet größer zu machen oder so.
Genau, das ist einfach dann ein zusätzlicher Kanal. Ich glaube, jedes Unternehmen, das heute also sich an den Otto Normalverbraucher richtet, muss immer dort sein, wo der Kunde ist, sprich auch bei Facebook zum Beispiel. Weil etwas anderes kommt für ein Unternehmen gar nicht in Frage. Nicht? Der Trend, den man sieht, ist einfach, dass Unternehmen, also dass die eigene Website immer unwichtiger wird und dass es immer wichtiger wird, auf sozialen Plattformen präsent zu sein und dort auch in kreativem Maße präsent zu sein. Nicht? Weil man wird dort teilweise auch zugemüllt und also die Leute, die sich gut überlegen, was sie dort machen, die haben einfach einen höheren Return dann.
Was kann man denn auf Facebook als Firma machen, wenn ich zum Beispiel Autos verkaufen will? Also nur eine Werbung schalten bringt vielleicht nicht so viel.
Na, das, also man muss die Leute schon einbeziehen in ihre Aktionen. Also die großen Autofirmen haben sehr tolle Sachen, die sie machen. Mein Lieblingsbeispiel, mein persönliches, ist Nike. Die sind auf Facebook sehr aktiv. Und was die machen, gefällt mir persönlich sehr gut, weil es nicht nur rein eine virtuelle Geschichte ist, sondern die versuchen, zum Beispiel ganz lokal jetzt für Italien haben die eine eigene Strategie. Da laden sie junge Leute ein, in ein Camp zu gehen und dort müssen die dann schauen, das schönste Tor zu machen. Und das Ganze wird über Facebook angekündigt, dort werden die Fotos publiziert und dort kann man Kommentare schalten. Also das ist ganz was anderes. Ich beziehe die Leute ein, ich sorge dafür, dass die das wieder, dass die mein Multiplikator sind und ich glaube, das ist die Zukunft auch des Marketings.
Weil es eher eine persönliche Art der Werbung ist sozusagen.
Oh, ja.
Jetzt, Herr Lambert, Sie unterrichten ja auch Computertechnik an der Landesberufsschule. Wie diese jungen Leute, mit denen Sie da arbeiten, wie erleben die denn dieses soziale Netz? Finden die sowas wie Werbeaktionen von Nike auf Facebook eher blöd oder finden die das gut?
Ich finde, die Jugend, die konzentriert sich im Moment mehr auf, wie viele Freunde habe ich in Facebook und wer hat die meisten Freunde und die besten Connections. Was sicherlich auch ganz interessant ist für die Jugend, ist, das ist eben eine neue Kommunikationsplattform, die neben Handy eben einen ermöglicht, Events zu organisieren und so weiter und so fort. Also ich sehe mehr, für die Jugend ist das noch ein Spiel, für die Erwachsenen könnte es auch eine Möglichkeit sein, Verbindungen, Connections mit Business Partners und so weiter und so fort zu machen. Aber für die Jugend sehe ich mehr, ist das eher ein Spiel.
Und tragen die das dann auch in Betriebe mit hinein? Also dass man sagt, da wächst eine Generation heran, die vielleicht so von unten ein bisschen Firmen verändert?
Sicherlich, wenn jetzt neue Mitarbeiter in die Firma kommen, sieht man öfters die Facebook-Seite offen. Und für diejenigen, die vielleicht Facebook noch nicht kennen, was ich eher bezweifle inzwischen, ist das sicherlich eine Möglichkeit, eine Werbemöglichkeit, um zu sehen, ah, das gibt's auch noch, was kann man denn hier machen? Und das könnte auf jeden Fall sehr interessant werden. Sicherlich ist die Jugend von heute, eben werden die Eltern von morgen und diese werden sicherlich Facebook mitnehmen. Und es wird immer selbstverständlicher, dass Facebook in einer Firma oder sonst irgendwo auch genutzt wird. Natürlich muss die Firma immer darauf achten, dass es nicht entartet, dass man eben auch damit was macht, dass die Firma einen Profit hat.
Jetzt gibt es ja noch ein anderes großes Thema in Bezug auf Internet und das ist das Stichwort Netzneutralität. Ich weiß nicht, ob das jedem hier was sagt, aber es beinhaltet das, dass manche Firmen mehr Geld bezahlen und damit ihre Inhalte schneller durchs Netz schicken können. Das könnten zum Beispiel Firmen sein, die Videostreams anbieten, damit man also ganz schnell sich Videos im Netz runterladen kann, die dann ohne Ruckeln laufen und sowas. Klingt doch eigentlich ganz toll, Herr Beckedahl, oder?
Oh Gott. Ja, Netzneutralität ist eigentlich so das wichtigste Thema, aber auch das komplizierteste von allen, weil da werden gerade so die Weichen gestellt über die Zukunft des Internets. Also bisher funktionierte das Internet mehr oder weniger diskriminierungsfrei. Das ist so ein Terminus, den man da immer verwendet, der bedeutet, dass halt alle Daten mehr oder weniger gleich behandelt werden, also von der Senderebene her. Als Nutzer, als Verbraucher geht man ins Netz und man kann sich alle möglichen Services, ob BitTorrent, ob Video, ob Mail und so weiter, kann man alles herunterladen. Und das wird halt von Seiten der Provider, die sozusagen die Zwischeninstanzen sind, die die Daten weiterleiten, wird nicht entschieden, das ist ein guter, das ist ein schlechter Inhalt, sondern wenn man telefoniert, die Telekom entscheidet nicht, dieses Gespräch ist jetzt illegal oder dieses Gespräch ist jetzt nicht gewollt, sondern das Telefonat funktioniert. Und in den letzten Jahren sind halt so große Unternehmen wie Google und Facebook und bei Google halt YouTube und so weiter entstanden. Und so die Telekommunikationsprovider, die halt immer diese Daten weitergeleitet haben, die wollen jetzt ein Stück vom Kuchen abhaben. Und die überlegen sich halt jetzt so tolle Modelle, die sogenannte Netzneutralität begrenzen soll oder ein bisschen abschaffen sollen. Die wollen nämlich Durchleitungsgebühren haben. Die wollen dann halt von YouTube, weil da kommen ja ganz viele Videodaten durch, wollen sie halt Geld verlangen. Das Problem ist, wenn man das so ein bisschen weiterdenkt, was passiert so mit diesem ganzen offenen Internet, wo eigentlich jeder gleichberechtigt die Chance hat, so aus der Garage heraus das Google von morgen zu schaffen oder jeder seinen Blog genauso schnell anbieten kann, wenn man sich einen guten Server mieten kann, wie halt irgendwie die Presse- oder Medienwebseite, die halt gerade so der Monopolist vor Ort mit der Zeitung ist und so weiter. Und da wird halt jetzt gerade so drum gerungen, dürfen diese Provider quasi Gatekeeper spielen? Also dürfen die auf einmal zukünftig dann entscheiden, dass für bestimmte Inhalte Geld genommen werden darf? Dürfen die entscheiden, dass sie jetzt E-Mail noch bekommen können, aber für Video müssen sie jetzt mehr bezahlen oder Video wird geblockt oder nicht? Und da gehöre ich halt eher zu den Vertretern, die sagen, da müssen wir ganz vorsichtig sein so, und da müssen wir eigentlich strenge Regeln aufstellen, dass halt diese Telekommunikationsbetreiber nicht zu mächtig werden dürfen und darüber entscheiden zukünftig, was jetzt an Inhalten zu uns rüberkommt. Weil ich möchte auch nicht, dass, wenn ich telefoniere, der Telefonanbieter entscheiden kann, ob ich jetzt irgendwie ein Lied singen darf oder irgendwie ein Gedicht vortragen darf.
Aber es klingt doch so gut. Also wenn man zum Beispiel sagt, dass man Telemedizin macht und dann Röntgenbilder durch ganz Europa schickt und es muss doch dann schnell gehen. Also es hat ja auch schon sehr positive Aspekte, wo man sich fragt, kann man dem tatsächlich entgehen? Wird es nicht im Endeffekt doch ein Aufbrechen dieser Netzneutralität geben? Oder glauben Sie, dass man da wirklich zumachen kann?
Also meine Hoffnung ist, dass man da halt strenge Regeln aufstellt. Es werden dann immer diese Telemedizin-Sachen herangeholt. Oh, da kann einer sterben, wenn jetzt irgendwie die E-Mails gerade irgendwie die Leitung blockieren. Da kann man auch sagen so, naja, also liebe Telekommunikationsanbieter, baut einfach größere Leitungen. Weil wenn ihr einfach an uns Konsumenten Leitungen verkauft, dann möchten wir auch einen Gegenwert haben. Also das lustigste Argument immer gegen Netzneutralität ist von Seiten der Telekoms, wir haben so viele Smartphones verkauft, wir haben da jetzt nicht genug Leitungen für. Und da habe ich bisher eine andere Vorstellung von Marktwirtschaft. Also wenn man ganz viel verkauft und man kann nichts anbieten, dann macht man was falsch und dann sollte man mal investieren, dass man halt auch die verkaufte Dienstleistung sozusagen auch anbieten kann.
Das heißt, es ist eigentlich ein Vorwand.
Also in dieser Debatte haben wir ganz viele Vorwände und eigentlich geht es darum, dass halt diese Telekommunikationsbetreiber einfach die Kontrolle über das Internet zurückgewinnen wollen.
Herr Moore, Sie hatten ja auch sehr genickt, als ich gesagt habe, Netzneutralität ja oder nein.
Ja, ich bin da auf der Seite, also es gibt die ja teilweise heute schon. Nicht? Ich bezahle für einen 5 Megabit oder 10 Megabit oder 20 Megabit DSL-Leitung entweder mehr oder weniger, je nachdem, ob ich jetzt viel runterlade oder schnellen Upload oder Download brauche. Und das ist ja schon ein bisschen das Modell, das, glaube ich, die Telekommunikationsanbieter anstreben. Nicht? Natürlich müssen die Basisdienste immer gewährleistet sein. Nicht? Jeder muss seinen eigenen Blog ins Netz stellen können und der muss schnell erreichbar sein. Aber dass die Telekommunikationsanbieter, deren Geschäft ja überall gerade wegbricht, weil eben so viele Leute über Skype telefonieren, weil es Voice over IP gibt und so weiter, dass die neue Einnahmequellen brauchen, um dieses Netz auszubauen, ist mir auch klar. Nicht? Also ich bin ich bin dafür, dass das sehr stark geregelt wird und dass da auch die Medien sehr genau drauf schauen, was da passiert. Aber ich glaube, es wird, man muss auch das Wort für die Telekommunikationsanbieter da ergreifen und dann gibt es halt für diejenigen, die die super.
So als wären die, würden die unser Wohl verlangen.
Ja, ich glaube, man muss es differenziert betrachten. Nicht? Wenn ich jetzt sage, ich will als Konsument ein hochauflösendes Video zu Hause empfangen, dann
habe ich schon dafür bezahlt.
Wo?
Bei der Telekom oder bei irgendwelchen Anbietern. Und eben, es geht darum, dass die jetzt wieder neue Quellen suchen und wieder versuchen irgendwo. Und dann kommt auch noch die Politik ins Spiel.
Ja, aber der Konsument kann das ja dann selbst entscheiden. Nicht? Entweder ich bekomme ein Video in normaler Qualität und da bezahle ich nicht mehr dafür.
Eben.
Oder ich bekomme es in höherer Qualität und da muss ich dann mehr bezahlen.
Eben. Genau.
Also das hat jetzt nicht so viel mit der Netzneutralitätsdebatte zu tun, weil das gab es halt von Anfang an. Also wenn man ISDN hatte, da hatte man nur 64 Kilobyte. Wenn man DSL haben wollte, musste man halt mehr bezahlen. Das war halt immer auf Konsumentenseite. Jetzt möchte man halt quasi, das nennt man in der Wirtschaft, doppelten Markt. Man möchte halt zu beiden Seiten abkassieren. Und da kommen halt die Probleme sozusagen für Innovation und Wettbewerb heran. Und die zusätzlichen Probleme sind halt, wenn halt so in Deutschland zum Beispiel Deutsche Telekom anfängt, selbst zum Inhalteanbieter zu werden, halt ihr Fernsehen und so weiter in HDTV anbietet und quasi die Konkurrenz so ein bisschen verlangsamt und halt ihre eigenen Inhalte innerhalb ihres Netzes schneller zu den Konsumenten durchbringt und damit halt quasi in den Wettbewerb eingreift.
Ich glaube, es geht um die zwei Geschwindigkeiten. Ich sage ganz klar, die Basisleistungen, die müssen für jeden verfügbar sein und bleiben. Aber wenn dieses Netz wirklich so weiter ausgebaut werden soll, jetzt zum Beispiel das Mobilfunknetz, dann müssen die Betreiber höhere Investitionen machen. Und wenn ich dann eine höhere Qualität will, dann muss ich halt mehr dafür bezahlen. Es ist meine Meinung.
Anbieter und die Anbieter von den Netzen, die sind alle reich, die haben so viel Geld, die wollen nur noch mehr und die haben natürlich, versuchen jetzt jede Strategie sich zurechtzubiegen, um noch mehr Geld zu machen.
Ja, die machen, die,
es geht hier um uns Konsumenten.
Ja, als Konsument kriege ich ja meine Inhalte ausgeliefert. Die Frage ist, in welcher Qualität? Wenn ich eine höhere Qualität will, dann zahle ich halt mehr.
Also Peter, ich würde gern deinen Ansatz weiterführen. Okay? Nein, ich persönlich bin der Meinung, ich fühle mich als Analphabet der Vernetzung. Ne? Und zwar deshalb, weil, wie die Buchdruckerkunst erfunden wurde, hat es Jahrhunderte gebraucht, bis ein normaler Mensch wie ich zum Lesen gekommen ist. Also, ich möchte es dann Vergleich machen. In Italien ist derzeit eine Auseinandersetzung über die Privatisierung des Wassers. Wahrscheinlich die Mehrheit der Leute hier sind dagegen, dass das Wasser privatisiert wird. Und es ist gewissermaßen auch fast absurd, wenn man daran denkt, dass das Wasser, das man zum Leben braucht, dass das plötzlich privatisiert werden soll. Okay, aber die Privatisierung als Methode, die haben wir in den letzten Jahrzehnten und ganz präzis seit dem Fall der Mauer massiv erlebt. Wir haben massiv erlebt, wie die Politik immer weniger der Wirtschaft demokratische Regeln aufzwängen konnte. Das wäre ein interessantes Thema. Wie kann man heute der Wirtschaft zu demokratisch wichtigen Sachen Regeln geben? Das führt mich zur Frage, wenn die Vernetzung, wenn das Internet immer mehr zum Teil des Alltags wird, also auch zum Teil des sozialen Lebens, und das soziale Leben muss demokratisch gestaltet sein, dann braucht es ein Internet, das demokratisch gestaltet wird. Und diese demokratische Gestaltung will ich nicht genauso wenig wie das Wasser den legitimen Interessen von multinationalen Konzernen überlassen. Ich will hingegen bei der Vernetzung die Werte der Kooperation in den Vordergrund stellen. Die Werte der Kooperation, die Werte der freien Software und nicht der proprietären Software. Und das ist eine politische Frage. Und es würde mir sehr gefallen, wenn man heute über dieses Thema sprechen könnte und nicht über den Schwall von Facebook, der wird vergehen. Aber die Kontrollmechanismen werden Tag für Tag verfeinert und sie kontrollieren uns als Konsumenten. Und Wir als Staatsbürger, als freie Bürger, wo bleiben wir?
Das ist vielleicht eine Frage an den Herrn Beckedahl. Wie kann man multinationale Firmen Regeln aufdrücken?
Ja, das ist halt so die große Gretchenfrage in der politischen Debatte. Was machen wir jetzt mit Google und Facebook und Co., die alle in den USA sitzen? Also eben habe ich schon mal so ein bisschen angesprochen, die EU-Kommission könnte halt hingehen und das Safe-Harbor-Abkommen erstmal neu verhandeln, dass halt die Datenschutzgesetze mal neu diskutiert werden. Aber wenn man sich halt mal anschaut, was ist Facebook zum Beispiel? Facebook hat 500 Millionen Mitglieder. Ich weiß nicht, wie viele davon aktiv sind, wahrscheinlich eine ganze Menge. Das ist ja ein Kommunikationsraum, ein sozialer Raum, wo sich Unmengen Menschen aufhalten, den immer mehr Menschen in ihr Leben integrieren. Und eigentlich ist Facebook nichts anderes als so eine private Shopping-Mall. Also so ein Einkaufszentrum, da hat man jetzt auch nicht alle seine Bürgerrechte, wenn man reingeht, sondern man hat die allgemeinen Geschäftsbedingungen. Und der Betreiber von so einem Einkaufszentrum, der kann einen auch rausschmeißen, wenn man da irgendwie falsche Kleidung hat oder sich irgendwie nicht an die allgemeinen Geschäftsbedingungen hält, genau wie Facebook eigentlich alles machen kann, was sie wollen. Natürlich gibt es dann immer irgendwie ein bisschen PR-Probleme, wenn sie dann bestimmte politische Gruppierungen nicht zulassen, Werbung nicht zulassen, aber das vergeht wieder. Aber wir sollten uns halt als Gesellschaft Gedanken machen, wollen wir das so zulassen oder nicht? Oder wollen wir nicht zum Beispiel dezentrale, offene Infrastrukturen fördern, die eigentlich dieselben Dienstleistungen oder dieselben Dienste wie Facebook und Co. anbieten, aber die halt dann dezentral und offen und quelloffen und frei funktionieren. Und hier könnte die Politik, hier könnte die EU schon seit Jahren Projekte fördern, damit man mal Alternativen zu Facebook und Co. bekommt. Aber da gibt es halt eigentlich kaum Bestrebungen zu.
Woran liegt es denn?
Naja, teilweise Unwissenheit, teilweise eine sehr große Marktgläubigkeit. Also Markt und Wettbewerb ist alles in der EU. Also ich bin auch ein Fan von der Marktwirtschaft, aber bei vielen Dingen, zum Beispiel demokratischen Infrastrukturen, zweifle ich da manchmal, dass der freie Markt komplett die richtige Lösung ist. Und wenn man sich halt anschaut, was alles so an EU-Förderprojekten Gelder bekommt, dann könnte man halt auch mal schauen, ob nicht die EU oder einzelne Staaten mal ein bisschen proaktiv die Förderung von solchen freien Alternativen irgendwie angeht, die dann halt datenschutzfreundlich gestaltet werden von Anfang an, die halt eine offene Standards haben und die halt kooperativ zum Beispiel zwischen verschiedenen Universitäten und mit Einbeziehung von Unternehmen entwickelt werden.
Jetzt ist es ja so, dass gerade auf dieser Ebene vielleicht 2011 eine Art Facebook-Variante ins Netz kommt, Diaspora, die eben auf dieser Open Source und auf ganz vielen Servern verteilt gestaltet ist, wo keiner datenkrakenmäßig alles auf seinem Server speichern kann, wobei ich mich frage, ist es ein Medienhype, wo sozusagen Journalisten draufhüpfen und sagen, tolles Ding, aber interessiert es die Leute tatsächlich? Vielleicht auch eine Frage an alle.
Warum verwendet man Facebook und Google? Ja, weil sie so gut sind. Und warum sind sie so gut? Ja, weil sie unsere Daten haben. Das ist eigentlich ganz einfach. Damit man einen guten Service anbieten kann, einen Service, das für euch spezialisiert ist, ich suche was und er findet für mich sofort die Daten, er kann die Gedanken lesen, unter Anführungszeichen. Das geht nur und ausschließlich, wenn man Systeme hat, wie ein Google, das Daten sammelt von allen Usern und dann dementsprechend Schlussfolgerung schließt. Natürlich, Privacy und so weiter und so fort, das ist wichtig, aber diese Systeme können nur funktionieren, wenn sie Daten sammeln. Ich mache nur ein Beispiel. Ich weiß nicht, wenn es schon aufgefallen ist, wenn man in Google mit Google arbeitet, also sucht, dann kann man sich ja einloggen. Okay? Versucht mal eine Suche auszuführen, wenn ihr nicht eingeloggt seid und eine Suche auszuführen, wenn er erkennt, dass ihr zum Beispiel Patrick Lambert seid. Die Suchergebnisse sind komplett anders. Warum? In der Zwischenzeit hat Google von mir Daten gesammelt und konnte die Suchen, meine zukünftigen Suchen, immer verbessern. Und warum? Weil sie von mir Daten gesammelt haben. Also komplett Daten verschwinden lassen, das geht einfach nicht. Also es stimmt, man muss Regelungen setzen und so weiter und so fort. Aber gute Services bekommt man wirklich nur, wenn man gewisse Informationen preisgibt.
Also wenn ich jetzt die Informatikerbrille aufsetze, dann muss ich sagen, ja, stimmt so. Also das ist dann eigentlich so all die Visionen, die man so, als ich klein war, so in Science-Fiction-Büchern gelesen habe, so von wegen, da gibt es dann irgendwann diese virtuellen Agenten, die erledigen all die langweilige Arbeit für einen mit, wo muss ich jetzt hin, wo muss ich umsteigen und so weiter, wofür interessiere ich mich, welche Weihnachtsgeschenke kaufe ich meinen Eltern. Und als ich klein war, wollte ich das alles haben. Und wenn ich jetzt aber wiederum meine eher kritische Brille aufsetze und mir Gedanken mache, in welcher Hand liegen diese Daten? Habe ich denn über irgendwie eine Kontrolle darüber? Wer hat überhaupt Zugriff darauf? Was können diese Daten über mich herausfinden? Dann bin ich da eher ein bisschen skeptisch. Aber es ist natürlich so, die Gretchenfrage, möchte ich ein komfortables, einfaches Leben haben? Dann gehe ich zu Google, da kriege ich alle Services, die erleichtern mir total meinen Alltag. Aber gleichzeitig kann man davon ausgehen, Sicherheitsbehörden haben da Zugriff drauf. Google speichert auch alles so zwischen 6 und 18 Monate. Da wissen die dann im Endeffekt mit Data Mining und so weiter mehr, als wenn ich jetzt 3 Jahre zum Psychologen gehe und mich ausheule. Möchte ich das oder nicht?
Aber das ist eine Entscheidung, die jeder treffen kann. Wenn ich sage, ich möchte nicht Google verwenden, dann verwende ich das nicht.
Genau, aber das ist halt wiederum die Frage eines mündigen Bürgers, der immer so irgendwie hervorgehoben wird. Da müssen wir uns fragen, sind wir überhaupt diese mündigen Bürger, die halt quasi das abschätzen können, was passiert da mit diesen Daten? Und wenn ich mir halt zum Beispiel in Deutschland diese Datenschutzdebatte angucke, dann habe ich das Gefühl, der Großteil, der hat gar keinen, also absolut keine Ahnung von Data Mining. Was können diese Daten mit einem anstellen? Wie funktioniert das? Was kann über einen herausgefunden werden und so weiter?
Ja, sicherlich Data Mining, also das ist ein riesen Forschungsbereich, das viele Forscher auch in Universitäten interessiert. Es geht ja grundsätzlich darum, Techniken zu entwickeln, die von den Angaben, die ein Benutzer mal in ein System eingegeben hat oder gesammelt worden sind oder was auch immer, mehr über den Benutzer zu erfahren, damit ein besserer Service angeboten wird. Also dafür wird Data Mining verwendet. Okay? Beispiel, ich gehe in meiner Shopping-Webseite und komischerweise weiß Amazon, was ich für Bücher mag.
Meistens.
Das stimmt. Aber wenn man zum Beispiel dort ein Buch gekauft hat, dann auf einmal sieht man, oh, 4 Bücher bietet er mir an und 2 habe ich schon gelesen. Also er scheint irgendetwas von mir zu wissen. Das schafft man eben mit Data Mining. Das funktioniert aber nur, wenn diese Daten gesammelt werden. Es stimmt, und da gehe ich mit der Informatikerbrille runter und sage, gut, man muss hier Regelungen schaffen und sagen, der Staat oder die EU oder wer auch immer muss Regeln schaffen, damit die Betriebe die Daten in einer gewissen Art und Weise verwenden. Trotzdem leben wir in einem Komfort, wo wir einfach sagen, na, eigentlich passt mir das so. Ich kann damit leben. Ich habe so und so viele Daten übergeben, ich weiß das. Wenn man mich sucht, dann findet man ein Foto von mir, man findet vielleicht Geburtsdatum oder sonst irgendwelche Daten, aber mehr habe ich nicht preisgegeben. Das weiß ich, oder zumindest müsste man wissen. Okay. Aber wenn man damit...
Eine kurze Zwischenfrage hier.
Ja, bitte.
Ja, es wurde gesagt, dass ich selbst als User entscheiden kann, welche Daten ich von mir preisgebe oder nicht. Das stimmt nicht. Google sammelt Daten von mir, auch wenn ich mich nicht einlogge. Google sammelt Daten mit Google Analytics. Er lacht. Mit Google Analytics, was auf Millionen von Websites weltweit installiert ist, ohne dass ich es weiß. Google sammelt Daten über Google Maps, was auf Millionen von Websites installiert ist. Google sammelt Daten über Google AdSense, was ebenso auf Millionen von Websites installiert ist, und ich weiß es nicht, ich habe mich nicht eingeloggt, aber Google sammelt Daten von mir, nicht nur über das, was ich auf Google suche, sondern auf welchen Webseiten ich mich bewege. Idem übrigens auch Facebook. Es gibt seit neuestem den Facebook-Like-Button, der verbreitet sich im Internet wie ein Krebsgeschwür. Im Prinzip eine tolle Sache. Ich kann preisgeben, kann meinem Netzwerk preisgeben, welche Seiten mir gefallen. Ich kann so auf neue Ideen kommen etc. Aber Facebook nimmt mir die Entscheidung, ob ich das will. Denn Facebook sammelt Daten von mir, auch wenn ich nicht in Facebook registriert bin und erstellt ein Profil von mir. Im Laufe der Zeit, ich weiß es nicht.
Das stimmt auf jeden Fall, aber man hat sich ja für Facebook angemeldet. Na natürlich, mit Facebook kann man ja nicht arbeiten oder man kann nicht eindeutig sagen, dass sie sie sind, ja. Wenn sie nicht sagen, hallo, ich bin der Patrick zum Beispiel.
Ich darf ein Beispiel machen.
Ja, bitte. It,
seit neuestem der Facebook-Like-Button oben. Das beinhaltet, dass praktisch ein JavaScript integriert wird, welches meine Daten übermittelt und sagt, es ist ein User, da gibt es ein Cookie. Dieser User hat diese und jene Seiten angeschaut auf Stoll, aber auch auf Hunderten oder Tausenden oder Millionen von anderen Websites. Vielleicht weiß Facebook nicht, wie mein Name ist, aber sie wissen sehr, 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 sehr viel von mir und haben mein Profil.
Ein Profil, das aber, ja okay, passt.
Mir kommt jetzt noch eine Frage in diesem Zusammenhang. Ich bin einer der wenigen nicht Facebook-Angemeldeten wahrscheinlich hier. Wenn ich mich aber in Facebook anmelde und einen falschen Namen angebe, ein falsches Foto reingebe, ich bin virtuell eine ganz andere Person. Verstehe ich das richtig?
Wenn man das gut kaschiert, sicherlich ja. Das kann man sicherlich machen. Man kann sich als eine andere Person verkaufen. Es gibt sehr viele Promis, die eigentlich nicht Promis sind und sich als Promis verkaufen in Facebook. Das gibt es auf jeden Fall.
Aber das Problem ist, wenn man dann anfängt, Freunde zu sammeln, dann weiß Facebook ziemlich schnell, welche tatsächliche Person man ist, weil das kann man dann anhand von Netzwerkanalysen und so weiter herausfinden.
Es kommt aber darauf an, wie jemand dieses Instrument nutzt. Wenn er sagt, okay, ich will Freundschaften haben, ist eine Sache. Wenn jemand es aktiv nutzen möchte, weil er Informationen über andere Leute haben will, dann ist das ein gefährliches Instrument. Oder sehe ich es richtig? Ich kann wirklich, wenn jemand das in einem ganz anderen Zusammenhang nutzen möchte, als es eigentlich vorgesehen ist, dann kann er das machen, oder?
Nein, also das hängt ja auch immer davon ab, was man selbst als Nutzer von sich preisgibt. Es gibt ja die Datenschutzeinstellungen, bei Facebook sind die besonders obskur, da gibt es so alle halbe Jahr mal einen neuen Skandal, wenn sie ihre Datenschutzeinstellungen ändern, und ich bewege mich jetzt seit 15 Jahren im Internet und habe genug Datenschutzeinstellungen kennengelernt und jedes Mal, wenn Facebook die Datenschutzeinstellungen ändert, mache ich Fehler. Und da fragt man sich, wie kann das sein? Also vor der letzten Änderung hatte man 170 verschiedene Einstellungsmöglichkeiten. Da war ich total überfordert. Zuletzt haben sie Facebook Places eingeführt. Da habe ich dann drüber geblockt, was man ausstellen sollte. Und dann bin ich darauf hingewiesen worden in den Kommentaren. Ich habe immer noch die Hälfte übersehen. Also wenn sie sehr medienkompetent sind, sich damit auskennen, alles ausstellen, was geht und auch nur Freunde annehmen, die sie tatsächlich persönlich kennen, dann können halt höchstens Sicherheitsbehörden oder Facebook selbst auf ihre Daten zugreifen, aber nicht irgendwie XY, der sich als Gustav Ganz ausgibt und dann mal innerhalb von Facebook rausfinden möchte, wer sie sind. Wenn sie ein bisschen freizügiger sind mit ihren Datenschutzeinstellungen, dann kann ich alles Mögliche über sie rausfinden.
Vielleicht dazu noch eine Frage ans gesamte Plenum auch. Kann man überhaupt all diese Vorteile, die dieses Web 2.0 bietet, nutzen, wenn man nicht ständig seine Daten verlieren will? Also diese Frage, ja, jeder Nutzer soll halt selber schauen, was für Daten er darin lässt oder nicht. Und geht sowas überhaupt? Vielleicht eine Frage an alle.
Ja.
Ja.
Also, ich schaue sehr bewusst, was ich über meine Privatperson preisgebe. Und das ist halt in diesen sozialen Netzwerken nicht viel. Also da tauche ich zum Beispiel als öffentliche Person, als Blogger auf und so nutze ich halt Facebook und Co. Aber ich nutze diese Plattform nicht, schon gar nicht unter meinem eigenen Namen, um halt zu sagen, was für Musik ich gut finde, welche Bücher ich lese, was ich überhaupt in meiner Freizeit so mache. Und für diesen Sinn und Zweck ist das alles super.
Jetzt ist es aber für eine Plattform wie für Ihre ja eigentlich gerade ganz wichtig, dass die Leute sagen, ich mache das und das und bin da und da.
Gut, ich finde, bei unserer Plattform ist jetzt nicht die Plattform, wo jemand jeden Tag reinschaut, wie jetzt zum Beispiel Facebook, und das möchten wir auch gar nicht sein. Wir sind ein verbessertes Telefonbuch, über den soziale Austausch ermöglicht werden, aber wir möchten, dass unsere Teilnehmer am Netzwerk sich auch im wirklichen Leben treffen, in den unterschiedlichen Städten treffen. Ich glaube, das ist eine ganz andere Ausrichtung. Ich denke, wir sind insgesamt bei diesem ganzen Thema Facebook, soziale Netzwerke, das, was wir gerade erleben, sind die ersten Tage der Zukunft, wie es Herr Mayer in einem Buch, also es ist einer der Deutschen der älteren Generation, wie er das in seinem Buch formuliert hat. Das, was wir hier erleben, sind die Anfänge. Und ich glaube, da muss sich noch sehr, sehr viel tun, gerade zum Thema Privacy und zu meinen Einstellungen. Ich glaube, am Ende gewinnt dann der Dienst, der es mir am einfachsten macht, meine Privacy-Einstellungen so zu machen, dass es für mich Sinn macht. Das heißt, wenn ich jetzt wirklich ganz private Fotos habe und ein Dienst bietet mir das unter einer besonderen Sicherheit an, nur meinen engsten Freunden und Familienmitgliedern zur Verfügung zu stellen, und ich kann das mit einem Knopfdruck machen, dann ist das super. Wenn ich mit einem Knopfdruck sagen kann, okay, jetzt bitte an den erweiterten Freundeskreis. Das Problem ist, das gibt es im Prinzip bei Facebook auch, nur okay, ich weiß nicht, was mit meinen Daten sonst noch alles passiert. Und es ist zu kompliziert heute, mir jede Einstellung da einzeln vorzunehmen. Ich glaube, am Ende wird dann der Service gewinnen, der einfach den besten und einfachsten Nutzen für die Nutzer generiert.
Ich befürchte, dass der Service gewinnen wird, der am aggressivsten die Daten von uns sammelt und einen besseren Service anbieten kann. Also am Ende, auch wenn es brutal klingt, befürchte ich, dass die Multikonzerne gewinnen werden, weil sie schon so weit voran sind und dass man nichts richtig kontrollieren kann.
Ich glaube, was wir hier nicht vergessen dürfen, ich meine, Facebook gab es vor 6 Jahren noch gar nicht. Wir wissen nicht, was in 6 Jahren sein wird. Vielleicht kommt morgen irgendwas. Facebook ist jetzt groß, nicht? Aber ich glaube, ich kann mir vorstellen, dass in 10 Jahren, dass wir vielleicht da über Facebook lachen. Wir wissen es nicht, aber es kann durchaus möglich sein.
Jetzt kam er hier aus dem... Ah ja, stelle ich die Frage zurück.
Ja, ich hätte eine Frage an Herrn Beckedahl. Beckedahl, also in meinen Augen ist er ja eigentlich ein Pionier, der schon 2002 jetzt große Erfahrungen gemacht hat, mal mit dem Internet, jetzt nicht mit Facebook, sondern mit anderen Medien. Damals waren die Blogs gerade in oder die kamen da gerade auf, und er hat dann eine, glaube ich, doch wunderbare Seite aufgebaut. Was hat ihn getrieben? Wie ist das gelaufen? Und ja, was ist daraus geworden jetzt?
Also was hat mich getrieben? Also getrieben hat mich die Möglichkeit, dass ich auf einmal selbst publizieren kann. Also ich kenne noch Publizieren aus der Vor-Internet-Zeit, so Schülerzeitung und so weiter, da weiß ich, was es für ein Aufwand war. Also den Text hatte man schnell geschrieben, aber das Layout, den Druck, Geld für den Druck auftreiben, das war ja mehr Aufwand als alles Mögliche. Und als ich so mit Blogs anfing, noch gar nicht wusste, was ein Blog ist, ich dachte, das ist so ein Content-Management-System, hatte ich auf einmal eine Software auf dem Server installiert und konnte einfach publizieren. Konnte einfach irgendwie aufrufen, Text reinschreiben, auf Veröffentlichen klicken, und das war online. Und das war auf einmal die Möglichkeit, irgendwie mit anderen zu kommunizieren, was ins Internet reinzuschreiben, was es vorher gar nicht gab. Und das ist halt ja eigentlich die große Revolution, dass wir halt alle selbst zum Sender werden können, dass wir halt nicht mehr nur vom Fernseher sitzen und die einzige Interaktionsmöglichkeit das Weiterschalten auf der Fernbedienung ist, sondern dass wir halt selbst irgendwie ein Medium werden können.
Ist in dem Fall sozusagen, weil es gab ja vorher die Frage aus dem Plenum, man muss einen demokratischen Prozess anregen, damit diese Konzerne kontrolliert werden, aber ist sozusagen nicht das Internet schon die Basis, weil so viele Leute haben sich ja wohl noch nie öffentlich äußern können, also ist sozusagen der Weg zu einem mündigen Nutzer, geht der nur mit einem ganz offenen Netz? Vielleicht Herr Mohr.
Ja, ich glaube, der Weg zum mündigen Nutzer geht über mehrere Schritte. Ich glaube, da ist es auch notwendig, dass man wahrscheinlich im Bildungssystem Änderungen macht oder da früh genug eingreift. Ich bin selbst, ich habe jetzt vor der Veranstaltung mal eine Umfrage unter allen 13- bis 16-Jährigen, die ich kenne, gemacht, weil man kennt deren Verhalten zwar von den Statistiken, aber mich hat mal gewundert, was die wirklich denken und wie sie dieses Thema Privacy sehen. Und ich habe mich da gewundert eigentlich, dass da eine relativ hohe Kompetenz jetzt zwar nicht unbedingt bei den 13-Jährigen, aber dann bei den 15-, 16-Jährigen, die wissen schon genau Bescheid. Also die wissen, dass sie keinen Blödsinn reinstellen sollen. Die wissen, dass sie vorsichtig umgehen müssen mit dem Medium. Und das wird ihnen zum Teil in der Schule, zum Teil von den Eltern, zum Teil auch im eigenen Freundeskreis. Also die sind schon sensibilisiert dafür. Aber ich glaube, wo man ansetzen muss, ist im Bildungssystem und dann natürlich auch bei den Eltern, nicht? Um diese mündigen Bürger dann zu haben, die es verstehen, intelligent mit diesen Medien auch umzugehen.
Also ist das Internet, Herr Beckedahl, eine Demokratiemaschine oder vielleicht doch nicht?
Nein, also ich glaube, hier in Italien kann man es ja, glaube ich, ganz gut sehen. Also ich habe da so ein bisschen die Außenansichten, aber soweit ich das so aus Deutschland her so mitbekomme, gibt es hier so ein bisschen Medienkonzentrationsprobleme mit dem Präsidenten und so weiter. Und ich glaube, dass es halt ganz gut ist, dass es das Internet gibt, weil ansonsten hätte man vielleicht ein bisschen weniger hörbare Opposition, wenn halt auf einmal der Präsident irgendwie die Radiosender und Fernsehsender und Zeitungen irgendwie kontrolliert und dass gerade das Internet hier demokratiefördernd ist. Natürlich ist das Internet dann auch gleichzeitig wiederum gefährdet durch falsche Gesetze, weil das Internet kann man auch kontrollieren. Also ich glaube, die Zeiten sind vorbei. Ein Blick nach China und so weiter zeigt das ganz klar, dass halt das Internet schon demokratiefördernd sein kann, aber wenn die Regierung in der Lage ist, in die zentralen Infrastrukturen des Netzes eingreifen zu können, durch Zensurinfrastrukturen, durch die passenden Gesetze, dann kann man natürlich auch sehr schnell diese Demokratie irgendwie blockieren und die demokratische Entfaltung hindern.
Das heißt, es gab ja auch, als im Iran diese Tumulte waren, hat man ja groß auch das Internet als, jetzt wird es den Umbruch geben im Iran. Es verspricht viel, aber es hält dann nicht so viel.
Ja, also im Iran hatten wir eine ganz andere Situation. Also man wusste gar nicht so genau, wer twittert da überhaupt aus dem Iran. Also so in der Retrospektive hatte man das Gefühl, die meisten Twitterer, die haben außerhalb des Irans über den Iran getwittert und alle Journalisten wussten das gar nicht und haben halt gedacht, die twittern aus dem Iran. Aber man kann halt im Iran sehr gut sehen, die iranische Regierung hat während der Proteste sehr genau hingeschaut und hat das lange laufen lassen, wer kommuniziert da. Und sie haben genau identifiziert, wer sind die wichtigen Knotenpunkte im Netz, wer sind die einflussreichen Knotenpunkte. Und irgendwann hatten sie genug Informationen über Netzwerkanalysen, über Internetüberwachung, dass sie diese Menschen alle in den Knast gesteckt haben und diese zentralen Knotenpunkte ausgeschaltet haben. Und das zeigte dann wiederum, wie gefährlich eigentlich auch das Internet für Demokratie sein kann, wenn man halt in einer Diktatur lebt und zu viel Kontrolle der Regierung über das Netz lässt.
Wie viel Macht hat denn das Internet? Also man sagt ja, Facebook Nation ist die größte Nation der Welt mit 500 Millionen Einwohnern. Ist das Internet oder sind kompetente Internetnutzer, die vielleicht auch an bestimmten Schaltstellen stehen, wie Google oder andere, sind die mächtiger, ohne dass man es mitbekommt, dass die eigentlich so schrecklich mächtig sind? Herr Lamber, vielleicht.
Einfache Frage.
Immer. So zum Abschluss.
Dankeschön. Nein, also ich glaube, wenn man so ein bisschen die Medien betrachtet, was halt immer passiert, wenn irgendetwas in Italien mit unserem Präsidenten stattfindet, dann sieht man halt, dass in Ministerpräsidenten, Entschuldigung. Dann sieht man halt,
so
dass
geht's los.
Genau. dann sieht man halt in Facebook, wie eben gewisse Gruppen sich bilden und die Meinung rausposaunen und so weit rausposaunen, dass es sogar in die Medien kommt manchmal. Und ich glaube, diese Riesennetzwerke können ein Riesensprachrohr auch für die Benutzer sein, um einfach etwas zu bewegen. Und das sieht man bei solchen Fällen.
Ja, auf jeden Fall. Aber man sollte halt auch immer noch irgendwie so im Hinterkopf behalten, dass wenn wir jetzt alle bei Facebook sind und Facebook tatsächlich die nächsten 30 Jahre weiter so durchhält, Facebook über die komplette nachfolgende Politikergeneration alles weiß, alles in den Datenbanken hat, inklusive sämtlicher peinlichen Vorkommnisse, dass halt Facebook eigentlich so besser als jeder Geheimdienst vorher irgendwelche zukünftigen Politiker erpressen kann.
Ja, dann erstellen wir einen Facebook-Staat und das war's. Nein, also das darf man jetzt nicht so banalisieren, das ist klar. Persönlich, um zurückzukommen auf die Frage, finde ich, dass solche Konzerne und natürlich auch die Benutzer viel, viel Macht haben und auch einiges bewegen können. YouTube mit Videos und was auch immer, da entstehen Trends, die sonst nicht entstehen würden. Okay? Trotzdem herrscht immer das Problem, dass man sagen muss, ja, geben wir ihnen nicht zu viel Macht, weil sonst kann das komplett entarten, auf jeden Fall.
Das ist doch ein schönes Schlusswort, weil wir haben nämlich auch einen ganz kleinen Programmpunkt, und zwar der Rudi Zankern hat das ganze Gespräch über Zeichnungen gemacht zu unseren Diskussionen, zu unseren Meinungen, Träumen, Wünschen, und er erzählt uns jetzt ein bisschen, was er gemacht hat. Und er malt noch. Ich unterbreche ihn hier gerade ganz gemein. 30 Sekunden ab jetzt. Klatschen. Sehr schön. Dann danke ich erstmal für die sehr interessante Diskussion, die natürlich nachher noch ein bisschen weitergeht an der Bar. Wir verschwinden nicht alle gleich wieder in die virtuelle Welt. Ich kann ja mal den Rest schon mal ansagen, bis das Bild fertig ist. Bis Ende der Woche sind wir alle für alle Ewigkeit mit Video, Podcast und Fotos online auf http://tower.eurac.edu. Dann bitte alle, die es interessiert, die den Newsletter haben wollen, diesen Zettel ausfüllen mit E-Mail-Adresse und allem drum und dran. Dann gibt es die neuesten Infos. Und der nächste Termin ist am Mittwoch, den 8. Juni steht hier, September, ne? Nächste Woche. Wenn Arten bummeln gehen, wie Landwirtschaft und Klimawandel die biologische Vielfalt verändern. Und das ist ein besonderer Termin, weil es um 18.30 Uhr vorher noch eine Ausstellungseröffnung zum Thema Neophyten, also wandernde Arten, von Karl Unterfrauner gibt. Und der wird auch Gast sein. Und die Publikation Tower to the People wird vorgestellt. Und... ja, er ist fast fertig. Nachdem wir uns die Bilder angeschaut haben, kann man nachher noch oben auf den Turm gehen und über viele Teleskope die Sterne angucken. Und der Himmel sieht ja, glaube ich, ganz gut aus. Also wer Lust hat, noch ein bisschen in ganz andere Welten zu gucken, nur zu. Und jetzt gibt es die Bilder.
Strom brauche ich.
Der Strom, ja. Ohne Strom geht gar nichts mehr.
Hallo. Also ich bin waldsprachig und deswegen entschuldige ich mich bitte für meine Ausdrücke, die nicht so ganz perfekt sein werden. Aber ein bisschen auf... Ah. Okay. Versuch mal nach hinten zurück und vielleicht nach vorne. Warte mal. Ja, das kann man noch. Steuern. Kurz. Also, irgendwo nach vorne dann. So, jetzt haben wir alles. Das ist eigentlich auf Südtirolerische Veränderung der Berufswelt. Work, nicht work. Also, jetzt wissen wir, wie es geht. Es ist auf Italienisch. Gli italiani passano un sacco di tempo libero su internet, popolo di santi, poeti e grandi navigatori, si sapeva. Also über Privacy, wenn ich nur meine Schwiegermutter aus dem Kreis meiner Freundin ausschmeißen könnte, dann wäre schon ein Shit. Vor, weiter. Das hat mich ein bisschen berührt, weil ich über 10 Viagra oder andere Sexpills pro Tag Angebote bekommen. Und deswegen hat es etwas mit Data Mining zu tun oder wie? Also junge und ältere Generationen, nicht nur wer hat mehr Freunde, sondern nur mein Opa hat 100 Freunde mehr als deins. Das ging so damals, als wir kleine Kinder waren. In anderen Kulturen geht es jetzt so. Toro seduto ha stretto amicizia con penna bianca, jetzt wissen das alle. Und dann eine kleine Geschichte, die in 3 Teile geht. Schon wieder aus Facebook erwischt. Du weißt es doch, dass es, ich habe dir 1000 Mal gesagt, dass das Netz ganz gefährlich ist. Und logischerweise ist auch das Phishing auch eine Gefahr für Leute, die im Internet sind. Dankeschön.
Dankeschön. Wunderbar. Dann bedanken wir uns, dass Sie alle so zahlreich erschienen sind. Es gibt noch viel an der Bar und es gibt auch wunderbare Musik von DJ Mom.